Ihr habt es schon gehört, heute soll es um das Thema Siegen gehen. Und mich hat das Thema sehr lang schon beschäftigt, denn ich finde, Siegen ist so ein Hüllwort. Da steckt so viel drin. Wir haben das Thema, was Arthur angesprochen hat, dass man selbst sagen kann, ich bin ein Segen für die Menschheit um mich herum. Wir könnten auch sagen, wir fühlen uns gesegnet, wenn es uns gut geht. Wenn ja, wir vielleicht draußen sind und gerade ein Eis essen oder ähnliches und wir spüren, es geht uns gut, das Leben gelingt. Und auch in der Bibel hat es ganz unterschiedliche und ganz verschiedene Bedeutungen. Menschen sagen, Gott sei gesegnet und loben ihn damit. Wir segnen einander nach dem Gottesdienst und zu bestimmten Lebenszeiten. Zu bestimmten Punkten in unserem Leben ist es uns wichtig, dass wir diesen Zuspruch bekommen. Und ich selber habe einige Erlebnisse in meinem Leben schon gehabt, wo andere Leute auf mich zugekommen sind. Und einer zum Beispiel Jahre nach einer Freizeit, wo wir oft füreinander gebetet haben und der ein junger Erwachsener auf mich zukam und meinte, hey Flo, mich hat das wahnsinnig berührt, was du damals zu mir gebetet hast. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, ich wusste gar nicht mehr, wer das war. Aber ich habe gemerkt, dieses Segensgebet hat Kraft. Und es hat Kraft über das hinaus, was ich sagen kann. Und ich denke mir, ich werde euch heute mal mitnehmen in eine Familiengeschichte. Ich habe ein bisschen eine Präsentation mitgebracht und ihr seht schon auf dem Zettel, da stehen viele Bibelstellen drauf. Ich versuche das, mich kurz zu halten, aber das Thema ist sehr ausfüllend. Und bitte entschuldigt, wenn ich da vielleicht über die 30 Minuten komme. Denn ich möchte euch die Lebens- und auch die Segensgeschichte von Jakob heute näher bringen. Ihr wisst vielleicht, Jakob ist einer von den Stammvätern des Volkes Israel. Das heißt, er ist einer derjenigen, die, bevor das Volk Israel irgendwie entstanden ist, mit Gott Geschichten erlebt haben. Und damit wir nochmal kurz die Familiengeschichte zusammenbekommen, Abraham war ja der allererste, der mit Gott losgegangen ist. Sein Sohn war der Isaak und sein Sohn ist der Jakob. Manche haben vielleicht noch im Ohr Jakob und Esau, das ist auch so eine Segensgeschichte, auf die komme ich gleich. Und sein Sohn Josef. Also diese Reihe, die auch in diesem Thema Segen ganz besonders wichtig ist. Und da wir die ganze Lebensgeschichte eingehen, nochmal ein kurzer Abriss. Was ist da eigentlich so alles passiert? Welche Stationen haben wir da eigentlich? Also, anfangs wächst der Jakob einfach bei seinen Eltern auf. Er muss dann fliehen, wegen der Geschichte mit seinem Bruder Esau, ist dann bei seinem Onkel, gründet dort seine Familie, muss dann aber auch wieder zurückkehren. Und dann passiert die ganze parallele Josefsgeschichte und zum Schluss zieht der Jakob nach Ägypten. Und in dieser Lebensgeschichte, die so ganz grob ist, gibt es 5 Segensstationen an diesen Punkten. Auf die werde ich jetzt näher eingehen. Aber damit ihr so grob weißt, wo sind wir gerade, werde ich das versuchen, immer wieder an diesen farblichen Balken mich zu orientieren. Wie gesagt, diese Stammvätergeschichten haben mich von jeher wahnsinnig interessiert. Denn diese Stammväter sind keine Helden der Bibel. Sie werden immer wieder als Glaubenshelden dargestellt, aber sie haben auch immer wieder ihre Schwierigkeiten. Sie treffen falsche Entscheidungen. Sie kommen in Situationen hinein, aus denen sie sich selbst nicht herausbringen können und in denen Gott eingreifen muss. Sie sind eben ganz normale Menschen wie du und ich. Und so auch die Geschichte von Jakob. Sie fängt mit einem absoluten Fehltritt an, denn sie fängt mit einem Verrat an. Dieser Jakob ist nämlich eigentlich, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, der Zweite in seiner Familie. Eigentlich ist der Esau der Ältere und soll eigentlich auch die Familie fortführen. Und auch der Vater, der Isaak, findet eigentlich den Esau besser. Das ist so ein richtiger Mann, so ein Kerl vom Feld, der draußen Jäger ist und sammelt. Aber der Jakob hat Ambitionen und er tut sich mit seiner Mutter zusammen und betrügt auch seinen Vater. Und er schleicht sich diesen Segen, deswegen diese erste Segenstation, der erschlichene Segen. Und wir hören einfach mal in dieses Segensgebet hinein. Dort sagt Isaak zu Jakob, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen, und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet sei, wer dich segnet. Was wir in diesem Segensgebet schon sehen, ist, dass Isaak ganz konkret wird. Er bittet nicht um etwas Unbestimmtes, einfach um Schutz oder um Ähnliches, sondern zuallererst bittet er um Reichtum. Und zwar auch nicht um irgendeinen bestimmten Reichtum. Es geht nicht um Gold oder um Silber, irgendetwas, was man erarbeiten kann, sondern es geht um den Ertrag aus der Landwirtschaft. Das war für damalige Zeit ganz natürlich, denn die meisten Leute haben davon gelebt. Aber ich glaube, dahinter steckt noch etwas mehr. Denn in der Landwirtschaft ist es besonders so, dass der Ertrag nicht nur davon abhängt, welche Arbeit man selber reinsteckt, sondern auch von den Umständen drumherum. Es kann ein trockenes Jahr geben, es kann zu einer Heuschreckenplage kommen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die diesen Ertrag beeinflussen, den wir nicht in der Hand haben. Wir sitzen eben nicht immer am längeren Hebel unseres Lebens, sondern wir spüren, wir merken, wir brauchen auch gute Umstände um uns herum. Und das ist für mich das Erste, was ich zum Segen oder was ich denke, was wir vom Segnen lernen können von Jakob. Genau ist auch unser Leben davon beeinflusst, von den Umständen, in denen wir aufwachsen und in denen wir leben und von denen wir bitten sollen, dass ja, Gott uns dabei segnet und dass Gott uns dabei hilft. Was wir da natürlich auch sehen, ist genau der Knackpunkt, warum Jakob genau diesen Segen haben möchte. Völker sollen dir dienen. Das wäre doch schön. Einfach mal König sein, alle anderen machen das, was ich sage. Ich bin ein Herr über meine Brüder. Sein Bruder Esau und er, diese ganze Rivalität dazwischen, endlich wird das ein für alle Mal geklärt. Aber dieser zweite Segen wird sich so nie erfüllen. Denn sein Bruder ist mächtig sauer auf ihn. Er will ihm am liebsten an den Kragen und ihn umbringen. Da war aber nämlich schon. Und deswegen muss Jakob fliehen. Er muss abhauen. Er muss gehen aus dem Land seiner Väter und muss in ein fremdes Land hineingehen. Und genau vor dieser Situation, dass er aufbricht, redet er nochmal mit seinem Vater. Und sein Vater segnet ihn ein zweites Mal. Das ist mir vorher, vor der Predigt, nie wirklich aufgefallen, finde ich aber ganz besonders. Und ich weiß nicht, warum das genau ist. Es steht nicht drin, ob Isaak erkannt hat, dass da Gott irgendwie seine Finger im Spiel hat und Jakob da besonders hervorheben möchte. Oder ob es einfach die Liebe eines Vaters ist, der weiß, hey, mein Sohn geht in die Fremde, er geht in eine ungewisse Zukunft und ich möchte ihn segnen. Und deswegen bittet er um einen zweiten Segen, der auch ganz besonders ist. Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm: Der allmächtige Gott segne dich, er mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest eine Menge von Völkern, und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. Dieser Segen und diese Formulierung ist in der Bibel sehr bekannt. Sie kommt immer wieder vor und ich möchte das mit euch durchgehen. Es geht eigentlich um zwei verschiedene Themen. Es geht um Nachkommen und es geht um Land. Wenn wir uns das Thema Nachkommen anschauen, hören wir dort diese Formel: Gott mache dich fruchtbar und mehre dich. Viele, die die Bibel schon mal komplett gelesen haben oder auch nur den Anfang, werden diesen Satz so ungefähr kennen. Denn es ist der erste Segen, der Gott Adam und Eva zuteil werden lässt. Er gibt ihnen diesen Auftrag: Seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde, breitet euch aus. Und nicht nur für Adam und Eva und auch für uns heute ist das schön zu wissen, ja, wir werden Nachkommen haben und es ist schön, wenn die Familie groß ist. Ich selber habe 4 Geschwister, von dem her weiß ich, wie cool das sein kann. Sondern es geht noch um was ganz anderes. Gerade für den orientalischen Menschen und gerade auch für die Zeit damals bedeutet Familie ganz konkrete Absicherung. Denn damals gibt es keinen Sozialstaat, es gibt keine Rentenkasse, es gibt keine Krankenkasse, es gibt keine Absicherungen oder Versicherungen. Das Einzige, was man hat, ist die Familie. Man steht füreinander ein, man teilt sich die Aufgaben. Man verteidigt sich gemeinsam gegen den Feind von außen. Und wenn man alt oder krank wird, dann ist die Familie da. Es geht also bei diesem Segen um Nachkommen eigentlich um ein Netzwerk von tragenden Beziehungen. Dass man jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, der ihm helfen kann in einer Situation der Not. Kommen wir zum zweiten Teil. Gott gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land. Denn für die Stammväter, also Abraham, Isaak und Jakob, war Landbesitz das Wichtigste überhaupt. Denn sie selbst waren umherziehende Nomaden. Sie hatten ihr Vieh und trieben es voran und zogen immer wieder um. Sie waren unbeständig in ihrem Lebenswandel. Es gab keinen festen Ort, keine Stadt, die sie sich gründen konnten, kein Grundstück, wo man nochmal was anbauen kann oder wo man sich endlich mal zur Ruhe setzen kann. Das Leben war ständig im Umbruch. Und ich glaube, auch das ist der Wunsch von jedem Vater und von jedem Eltern und seinen Kindern, dass man den Kindern wünscht, ich wünsche dir Beständigkeit. Finde einen Punkt in deinem Leben, wo du zur Ruhe kommen kannst und von dem du dich ausbreiten kannst. Wo du dich entwickeln kannst, wo du das entdecken kannst, was du eigentlich kannst und was du machen kannst. Wie du diese Welt verändern willst. Und deswegen ist eben dieser Segen von Land und Nachkommen nicht nur ein Thema für das Alte Testament und für Jakob von damals, sondern gerade auch für uns heute. Es geht um Freiheit für die Entfaltung. Platz zu haben, rauszukommen, das zu finden, wo man hin sich entwickeln kann. Und eben ein Netzwerk von Beziehungen, was heute, glaube ich, umso wichtiger wird, je mehr wir in der digitalen Gesellschaft leben und vieles online abläuft. Dass wir echte Beziehungen haben, wie hier in der Gemeinde, und dass wir dieses Netz pflegen. Und das ist guter Segen für uns. Wir steigen wieder zurück in die Geschichte von Jakob ein. Denn wir sehen schon, der grüne Balken ist vorbei. Jetzt kommt der gelbe Balken, die Flucht. Wie gesagt, Jakob und sein Bruder haben sich so verstritten, dass Jakob fliehen muss. Er fürchtet um sein Leben und haut ab. Und erstmal geht's in die Wüste. Ein unwirtlicher Ort, den er alleine durchqueren muss. Er hat keinen Ort, wo er bleiben kann. Und dieser zugesagte und versprochene Segen ist in weite, weite Ferne gerückt. Er muss sich an einem Abend zum Schlafen auf den Boden legen. Und weil er in der Wüste ist, kann er noch nicht mal den Mantel ausziehen und sich als Kopfkissen irgendwie hinlegen, sondern muss sich einen Stein nehmen. Das hört sich ja mal richtig bequem an. Aber hier in dieser Einöde hat Jakob einen Traum, einen ganz berühmten Traum. Er sieht eine Treppe, die aufsteigt bis zum Himmel, und er sieht, wie Engel darauf hoch und nieder laufen, und er hört die Stimme Gottes. Und Gott selber segnet ihn. Und ich lese wieder vor. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter der auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Ist das nicht ein wunderbarer Segen, dass Gott selbst ihm das zuspricht und nicht nur den Segen von seinem Vater nochmal bestätigt? Denn wir lesen das ja genau da drin. Es geht nochmal um Land, es geht nochmal um Nachkommen. Aber nicht nur das. Gott setzt noch einen drauf. Gott will ihn selber begleiten und beschützen. Gott will ihm das, was er ihm versprochen hat, ihn so lange begleiten. Jakob geht in diese ungewisse Zukunft, aber er ist eben nicht mehr auf sich allein gestellt, sondern Gott ist mit ihm. Aber es ist nicht nur das, sondern Gott zeigt ihm auch die zeitliche Perspektive an. Der Segen Gottes ist nicht mit einem Fingerschnipsen auf einmal da. Es ist nicht immer so, dass das, was uns versprochen ist, sofort da ist. Und dieser Segen bezieht sich nicht nur auf sein persönliches Leben, das, was er erreichen will, sondern auch um seine Nachkommen. Also die Kinder, Kindeskinder und alles, was danach noch kommt. Und das finde ich auch besonders spannend. Denn das lesen wir nicht nur in diesem, sondern auch in dem vorigen Gebet. Jakob wird hineingestellt und mitgenommen in die Geschichte seiner Familie. Denn in beiden Segensgebeten lesen wir von den Vorfahren. Jakob soll den Segen Abrahams bekommen. Denn Abraham hat genauso seine eigene Geschichte mit Gott erlebt. Und auch er hat diesen Segen bekommen von Land und Nachkommen. Aber viel ist dabei heraus nichts geworden. Für Jakob und auch für seinen Sohn Josef bleibt es nur eine Hoffnung. Wir wissen, dass später mit dem Volk Israel sich das alles mal erfüllen wird. Aber im Moment, im Hier und Jetzt, ist es erstmal nur eine Hoffnung. Und ich sehe da auch eine ganz klare Parallele zu uns Christen. Denn auch wir warten auf etwas, was noch kommen wird. Abraham und Jakob warten auf das Land und wir warten darauf, auf das, was Jesus Christus uns versprochen hat. Er hat von diesem Reich erzählt, von diesem neuen Reich, von Gottes neuer Welt, das jetzt schon angefangen hat mit seinem Kommen und irgendwann mal verendet wird. Mit Jesus hat es angefangen, dass wir Menschen frei werden von Schuld, frei werden von dem, was in unserer Vergangenheit uns festhält. Er macht uns frei von dem, was uns aktuell Sorgen macht. Er macht uns frei für die Zukunft. Wir können anfangen, im Frieden zu leben, mit Gott und miteinander, mit uns Menschen. Aber wir wissen genauso, dass dieses Leben und dass dieses Reich Gottes noch nicht vollendet ist. Es ist noch nicht überall so. Und wir merken es in unserem Leben, irgendwas hält uns immer noch ab. Irgendwas ist in unserer Seele, was noch nicht ganz aufgeräumt ist. Irgendwas ist noch in unserem Leben, wo Gott noch eingreifen muss. Aber wir können das Stück und Stück mehr und mehr erleben. Und deswegen dürfen wir auch einander mit dieser Hoffnung segnen, dass das einmal kommen wird. Denn Gott steht zu seinem Wort. Und deswegen heißt Segnen für mich auch ganz klar, Segen ist die Hoffnung auf die neue Welt. Und wir dürfen uns durch den Segen hineinstellen in Gottes große Geschichte. Die Geschichte, die noch nicht zu Ende ist, eine Geschichte, die weiterläuft und die ein gutes Ende hat. Drei Segensgebete haben wir jetzt schon gelesen. Wir sind schon in der dritten Station. Zwei kommen noch. Die Hälfte haben wir geschafft. Aber wie geht's für Jakob weiter? Eigentlich müsste sein Leben doch jetzt vollgepumpt sein. Drei Segensgebete, zwei von seinem Vater, wahnsinnig gute Segensgebete und einmal sogar von Gott den persönlichen Zuspruch, ich bin mit dir und ich will dich begleiten. Aber sein Leben ist nicht einfach. Er kommt zu seinem Onkel und arbeitet für ihn. Und dort passiert es, wie es mit jungen Leuten so passiert, er verliebt sich. Aber er verliebt sich leider in die Falsche, nämlich in die jüngere Tochter seines Onkels. Und wie es damals so Brauch war, bevor die jüngere Tochter verheiratet werden darf, soll erst die ältere unter dem Dach der Ehe stehen, einfach damit sie abgesichert ist. Wie gesagt, damals gibt es kein Sozialsystem und es gab dann eine feste Rangordnung, erst die ältere und dann die jüngere. Und Jakob passiert das Unglück, weiß ich jetzt nicht, aber ganz geplant hat das nicht. Auf jeden Fall, dass der Onkel ihm die ältere Tochter mit unterschiebt. Jetzt hat er beide Schwestern in seiner Ehe. Eine Dreierbeziehung. Und dabei ist ganz klar, wer wen am meisten mag. Das ist nicht ganz einfach. Das ist sogar eine besonders schwierige Situation. Und Jakob steckt dazwischen drin. Die eine hat er zum Zweck der Absicherung geheiratet und weil es so Brauch war. Und die andere, weil er sie gern hat. Da ist doch Streit vorprogrammiert. Und seine beiden Frauen machen ihm das Leben nicht wirklich einfach. Und dazu kommt auch noch, dass dieser Onkel auch ein ziemliches Schlitzohr ist. Die beiden stehen sich da an nichts nach. Beide suchen immer nach ihrem Vorteil. Und das ist ein Hin und Her. Und es geht um die Herden und um die Trennung und wer was bekommt. Ständig werden Verträge gewechselt. Es ist ein Auf und Ab. Und irgendwann ist es Jakob zu viel. Er hat seine Kinder, er nimmt seine Familie und er haut ab. Wieder in einer Nacht- und Nebelaktion. Und sie klären das irgendwie mit ihrem Onkel und sie gehen auseinander. Aber wohin soll es jetzt gehen? Er kann eigentlich nur zurück in das Gebiet seiner Sippe gehen. Aber dort wartet schon sein Bruder auf ihn, der Esau. Er weiß nicht, wie er reagieren wird. Wird seine Wut und sein Hass verraucht sein über die Jahre hinweg? Oder will er ihn immer noch töten? Es ist eine gute Möglichkeit, also keine gute, es besteht die Möglichkeit, dass er alles verlieren wird und auch sogar sein Leben. Und mit diesem Gedanken kommen wir eben zu dieser vierten Segensstation. Es ist wieder eine ganz berühmte Geschichte, die ich euch aus Genesis 32 vorlesen darf. Es fehlt noch eine Information vorab. Also, am Abend vor diesem Treffen, also bevor er seinen Bruder trifft, leitet er alles in die Wege, um seinen Bruder zu besänftigen. Er schickt Vieh und Güter vorab als Geschenke und er bringt seine Familie in Sicherheit. Er bringt sie über einen Fluss. Falls etwas schief läuft, haben sie einen Vorsprung. Und jetzt kommen wir in den Text. Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verringt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Und er antwortete Jakob. Er sprach aber, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und als er wieder an der Stelle vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Ich finde, das ist eine der großartigsten Geschichten in der Bibel überhaupt. Ich glaube, wir können das sehr gut nachempfinden. Manchmal ringen wir selber durch die Nacht und wir wissen nicht mit wem. Manchmal wälzen wir uns im Bett hin und her und es ist nicht ganz klar, irgendwie nichts funktioniert, keine heiße Milch mit Honig, kein an die frische Luft gehen. Irgendetwas arbeitet in uns, aber wir können es nicht greifen, wir wissen nicht, was das ist. Und wie in dieser Geschichte ist da dieser Unbekannte, der mit ihm ringt. Und bei Jakob noch umso mehr, es ist ein Sinnbild für sein ganzes Leben. Er ist doch ständig am Kämpfen. Er kämpft mit seiner Rangordnung, er kämpft gegen seinen Onkel, mit dem wir mit seinen Entscheidungen und mit dem wir das ausleben kann und mit all den schwierigen Aufgaben in seinem Leben. Und er kämpft auch mit dem Unbekannten und mit dem Ungewissen in seiner Zukunft. Und da kommt genau diese Geschichte hinein. Und doch gibt sich dieser Jakob eben nicht geschlagen. Auch wenn sein Hüftgelenk herausspringt, was unglaublich schmerzhaft sein muss, macht er immer noch weiter. Er hält fest, obwohl er doch eigentlich froh sein könnte. Endlich lässt dieser Fremde ihn los, endlich ist dieser Kampf vorbei und die Nacht ist um. Aber nein, er gibt sich ihm nicht geschlagen. Und er will, dass dieser Fremde ihn segnet. Und dieses Durchhaltevermögen wird bei ihm belohnt, denn Jakob bekommt einen neuen Namen, Israel. Und Namen sind in der Bibel eine besondere Bedeutung, sie sind wichtig. Es sind nicht einfach Etiketten, die man sich umhängen kann und man gibt sie für jemand anderen aus. Mit dem Namen sind immer auch die ganze Person gemeint. Der ganze Mensch ist damit gemeint. Jakob ist nicht nur ein Titel, sondern es bestimmt sein ganzes Leben. Und deswegen ist das umso bedeutsamer. Der neue Name ist für Jakob auch ein neuer Lebensabschnitt. Er ist nicht mehr Jakob, der Betrüger, der Mann, der seinen Bruder verraten hat und seinen Onkel und seinen Vater betrogen hat. Er bekommt nochmal diese neue Chance. Und das kann Segen sein. Segen kann sein, dass sich die Vorzeichen in unserem Leben verändern. Das, was wir in unserem eigenen Leben spüren und merken, da ist etwas schief, in eine Schieflage gekommen. Da kann Segen für uns ein Neuanfang sein. Etwas, wo wir spüren, Gott hat einen ganz anderen Blick auf uns. Und trotzdem geht Jakob aus dieser Segenssituation hinkend hinaus. Auch ein ganz krasses symbolisches Bild. Diese Begegnung hat Spuren an ihm hinterlassen, genauso wie sein Leben. Seine Entscheidungen, die nach noch kommen, und seine Begegnung mit seinem Bruder steht immer noch vor ihm. Er muss mit den Konsequenzen leben, aber die Vorzeichen in seinem Leben haben sich geändert. Und das sind all die Segensgeschichten, wo Jakob gesegnet wird. Er wird mit ganz praktischen Dingen gesegnet und erlebt, wie Gott zu ihm steht. Er erlebt, wie Gott seine Vorzeichen verändert. Er erlebt, wie Gott ihn beschützt und segnet. Und trotzdem ist sein Leben nicht einfach. Aber es gibt noch eine letzte Station. Und dafür machen wir einen riesigen Sprung. Denn nach dieser Geschichte und nach der positiven Versöhnung mit seinem Bruder unterbricht die Bibel die Geschichte von Jakob. Denn es geht mit seinem Sohn weiter. Josef hat eine komplett eigene Geschichte, die auch wahnsinnig spannend ist und die ich euch gerne empfehle, auch selber zu lesen. Da ist wirklich wahnsinnig viel drin und gerade in so einzelnen Versen. Aber darum sollte es heute nicht gehen. Letztendlich sind wir an der letzten Lebensstation von Jakob angekommen. Sein Sohn ist aufgestiegen in Ägypten, er ist der zweite unter dem König geworden und er holt die ganze Familie Israels nach Ägypten hinein. Und dieser alte Patriarch begegnet dann auch dem Pharao, dem damaligen König, und sie lassen sich nieder. Und irgendwann geht aber auch das Leben von Jakob zu Ende. Und deswegen ergreift Josef noch einmal die Chance. Denn Josef hat selber Kinder bekommen und möchte, dass der alte Vater bzw. der Großvater der Kinder die Kinder nochmal segnet. Und was macht Jakob jetzt? Bisher haben wir nur erlebt, wie er selber gesegnet wurde, aber jetzt gibt er den Segen weiter. Er hat nochmal die Chance, etwas weiterzugeben. Und ich glaube, in dieser Geschichte kann man das sehr gut zusammenführen, was am Ende passiert. Zu dem Setting oder zu der Szene, die damals ist, Jakob ist selber blind geworden. So wie sein eigener Vater klappt es mit den Augen einfach nicht mehr. Und Josef bringt ihm seine beiden Kinder. Und er stellt sie vor ihn hin. Und wie es damals so Brauch war und wie Jakob es selbst erlebt hat, ist natürlich der Ältere der Wichtigere. Also ist es so, dass Josef seinen Sohn, den Älteren, vor die rechte Hand des Vaters gestellt hat, damit die rechte und die wichtigere Hand auf dem Älteren liegt und er den wichtigeren Segen bekommt. Und der Jüngere kriegt die linke Hand. Aber was macht dieser alte Patriarch in dieser Situation? Etwas absolut Bemerkenswertes. Er überkreuzt einfach seine Hände. Er dreht das um. Das, was er sich selber erschlichen und erjagt und ergaunert hat und die Konsequenzen, die er dafür erlitten hat, dreht er hier einfach um. Er hat daraus gelernt. Er setzt damit ein Zeichen. Und genauso auch wie bei seiner Geschichte an der vierten Station, wo dieser Fremde ihn gesegnet hat, stellt er die Vorzeichen für diese Kinder um. Es geht nicht um älter oder jünger, sondern es geht darum, dass Gott die Kinder segnet. Und zum Schluss spricht er noch diese Worte, die mich auch sehr bewegt haben. Der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaac gewandelt sind. Der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel. Der segne die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaac Name fortlebe. Dass sie wachsen und viel werden auf Erden. Und genauso wie Jakobs Hände überkreuzt sind, kann auch Gottes Segen uns, unser Leben durchkreuzen. Egal, welche Vorzeichen wir haben. Und es ist nicht nur das, wie er das macht, sondern auch seine Worte. Denn Jakob segnet aus seiner Geschichte heraus. Ich habe mir in der Predigt lange überlegt, wie viel ich vorher erzähle. Aber ich glaube, das zahlt sich jetzt aus. Wenn wir erlebt haben, oder wir sind jetzt das ganz schnell durchgelaufen, was da alles passiert ist. Und was wir anderen weitergeben können. Denn Jakob erzählt hier, der Gott meiner Väter ist die Familiengeschichte, was Gott damals schon alles gemacht hat. Der Gott, der mein Hirte gewesen ist, dass ich immer wieder erlebt habe, Gott trägt mich, Gott ist bei mir, auch in schwierigen Zeiten. Und auch wenn nicht alles glatt läuft, Gott ist da. Der Engel, der mich erlöst hat von dem Übel. Es ist auch ein bisschen Geheimnis mit dabei. Diese Textzeile habe ich nicht verstanden. Ich lese in der Bibel keinen Engel, mit dem Jakob irgendwie was mit dem Übel zu tun hatte. Aber es gehört dazu. Es gehört zu seiner Lebensgeschichte. Und mit diesem Gott, mit dem er so viel Geschichte selber erlebt hat, segnet er die Kinder. Und ich glaube, das ist für uns, und wenn wir einander segnen, das ist besonders wichtig. Mit unserer Geschichte, die wir mit Gott erlebt haben, können wir einander segnen. All das, was wir bereits erlebt haben, lass uns das hineingeben, wenn wir füreinander segnen. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus dieser Predigt mitnehmen. Ich glaube, ich habe in viele verschiedene Richtungen gemacht und das Thema ist noch viel, 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 viel vielfältiger als das, was ich erzählt habe. Ich gebe euch noch einen Tipp mit. Es gibt von der Elstal, von der Bibelschule, ein super Heft bzw. ein PDF, das man online finden kann, wo die verschiedenen Professoren für Altes und Neues Testament und für all das, was dazu noch gehört, jeweils einen Text geschrieben haben über das Thema Segen. Ich habe ziemlich viel daraus mitgenommen und wen das noch mehr interessiert, herzliche Einladung dazu, das zu nehmen. Amen.